Predige über Apostelgeschichte, Kapitel 2, Vers 1, folgende. Und als der Tag des Pfingstfestes endlich da war, waren sie alle an einem Ort beisammen. Und plötzlich entstand vom Himmel her ein Brausen, wie wenn ein gewaltiger Wind daherfährt, und erfüllte das ganze Haus, worin sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen, die sich zerteilten wie von Feuer. Und es setzte sich auf jeden unter ihnen. Und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Zungen zu reden, wie der Geist ihnen auszusprechen gab. In Jerusalem aber wohnten Juden, gottesfürchtige Männer aus jedem Volk unter dem Himmel. Als aber dieses Getöse sich erhob, lief die Menge zusammen und sie wurde verwirrt, denn jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Es erstaunten aber alle, verwunderten sich und sagten, siehe, sind nicht alle, die hier reden, Galiläer? Und wie hören wir jeder in seiner eigenen Sprache, in der er geboren ist? Parther und Meder und Elamiter und die, welche aus Mesopotamien, Judäa und Kappadokien, Pontus und Asia, Phrygien und Pamphylien, Ägypten und die Gebiete Libyens bei Kyrene bewohnen und die hier weilenden Römer, Juden und Judengenossen, Kreter und Araber, wir hören sie in unseren Zungen von den großen Taten Gottes reden. Sie entsetzten sich aber alle und waren ratlos und sagten einer zum anderen, was soll das bedeuten? Andere aber spotteten und sagten, sie sind voll süßen Weines. Da trat Petrus mit den Elfen auf, erhob seine Stimme und redete sie an. Ihr jüdischen Männer und ihr alle, die Jerusalem bewohnt, das sei euch kund und horchet auf meine Worte. Denn diese sind nicht betrunken, wie ihr annehmt, es ist ja erst die dritte Stunde des Tages, sondern hier erfüllt sich, was durch den Propheten Joel gesprochen worden ist. Und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, da werde ich ausgießen von meinem Geist über alles Fleisch, und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen, und eure Jünglinge werden Gesichte sehen, und eure Greise werden Träume träumen. Ja, auch über meine Knechte und über meine Mägde werde ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen und sie werden weissagen. Es geht hier um das Pfingstfest. Die Frage, kennen Sie die Bedeutung von Pfingsten? Im Alten Testament gab es drei große Feste. Bei diesen drei großen Festen war es Pflicht für alle Männer, dass sie in Jerusalem erscheinen müssten. Es war einmal das Fest der ungesäuerten Brote. Wir nennen das Osterfest auch für uns, zeitlich parallel, was mit dem Passa begann. Dann war es das Pfingstfest oder auch Wochenfest genannt. Das war ein Erntefest. Und als drittes das Laubhüttenfest. An diesen drei Festen mussten alle Männer in Israel jährlich in Jerusalem erscheinen beim Tempel, um Gott zu ehren durch ihre Gegenwart und die Opfer, die sie brachten. Pfingsten war ein Erntefest. Und das ist sicher auch hier in unserer Geschichte so, dass da eine große geistliche Ernte eingebracht wurde. Da kamen nämlich an diesem Tag dieses Pfingstfestes gleich 3000 Leute zum Glauben an Jesus Christus. Und das ist sicher eine große geistliche Ernte, die eingebracht wurde. Das Wort Pfingsten, griechisch Pentekoste, heißt auf Deutsch nichts anderes als 50. Das heißt, Pfingsten ist 50 Tage nach Ostern. Und 50 ist in der Bibel die Zahl der Vereinigung. Das ist sicher kein Zufall. Die Zahl der Vereinigung. An Pfingsten wurde der erhöhte Herr Jesus Christus durch den Heiligen Geist wieder mit seinen Gläubigen vereint. Außerdem geschah an Pfingsten noch eine andere Vereinigung. Bis dahin hatte Gott ausschließlich das Volk Israel erwählt und die Heiden, die liefen so etwas nebenher. Während hier an Pfingsten deutlich wurde, dass Gottes Erwählung jetzt nicht mehr nur dem Volk Israel gilt, sondern allen. Insofern auch eine Vereinigung. Juden und Heiden sind nicht mehr unterschieden, sondern jetzt sind alle Christen, die an Jesus Christus glauben und ihn bitten, in ihr Herz hineinzukommen. Pfingsten, also ein ganz bedeutendes Erntefest, auch hier in diesem geistlichen Sinn eine geistliche Ernte. Wie ging es dazu an diesem Fest? Zunächst waren die Jünger alle an einem Ort versammelt. Von anderen Beschreibungen der Apostelgeschichte wissen wir auch, was sie da gemacht haben. Sie haben zusammen gebetet. Und es ist sicher wichtig, dass Gläubige zusammenkommen, um gemeinsam zu beten. Es wäre schön, wenn wir auch darin stärker würden. Und dann kam dieser geistliche Sturm. Es brauste in diesem Haus und um das Haus wie ein gewaltiger Sturm. Und das erfüllte alle, die in diesem Haus waren. Ich weiß nicht, ob sie gerne Stürme haben, wenn so die Bäume entwurzelt werden, die Ziegel spazieren, fliegen, die Autos sich verschieben ohne Fahrer, das Wasser steigt, Stromleitungen kaputt gehen. Das ist ein Sturm. Aber wenn der Sturm kommt, es nützt mir wenig, wenn ich sage, Sturm, ich mag dich nicht. Wenn ich da drin bin, bin ich mit betroffen. Bei Gott gibt es auch Stürme, geistliche Stürme. Die entwurzeln keine Bäume, sondern die entwurzeln Herzen. Die machen sie innerlich wurzellos. Die entwurzeln Menschen, aus dem Boden ihrer Selbstgerechtigkeit werden die heraus entwurzelt und werden hineingepflanzt in die Erlösung, die in Christus ist. Sie werden aus dem Boden der Selbstzufriedenheit heraus gelöst, entwurzelt und hineingepflanzt in die Liebe, die in Christus ist. Das vermag ein geistlicher Sturm Gottes zu leisten. Und das ist sicher etwas ganz Wichtiges, ob Sie so einen Sturm mögen. Manche möchten mir so ein christliches überzuckern. So, Christus ist schön, der soll mein Leben noch ein bisschen versüßen, er soll mir Hilfe bieten, wenn ich bete, soll er da sein. Aber sie möchten nicht entwurzelt werden. Und das ist falsch, das führt nicht weit. Christentum bedeutet, dass Christus uns entwurzelt aus diesem genannten Boden des Hochmutes und ähnlicher Dinge und hineinstellt und pflanzt in seine Erlösung. Wie hat sich dieser Sturm ausgewirkt? Hier heißt es, dass es wie Feuerzungen erschien auf ihren Köpfen und sich auf jeden von ihnen setzte. Es ist sicher wichtig, dass man das Wort wie beachtet. Hier steht nicht, dass es sich als Feuer auf sie setzte, sondern wie Feuer. Das Wort wie beinhaltet einen Vergleich. Wenn ich sage, du springst wie ein junger Hirsch, meine ich nicht, dass du vier Beine hast und ein Geweih, sondern nur sehr schnell beweglich bist. Und wenn es heißt, es setzte sich wie Feuer auf sie, dann war das vielleicht eine Art Lichterscheinung, aber es war kein Feuer. Das ist wichtig, dass man das unterscheidet. Denn Johannes der Täufer hatte einmal gesagt, nach mir kommt einer, nämlich Jesus, der wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Und viele meinen, das wäre beides an Pfingsten geschehen. Da hätte Christus seine Gläubigen getauft mit dem Heiligen Geist und mit Feuer. Das stimmt aber nicht. An Pfingsten haben die Gläubigen den Heiligen Geist bekommen. Sie sind sozusagen mit diesem Heiligen Geist getauft worden, während die Taufe mit Feuer an einer ganz anderen Stelle geschieht. Feuer in der Bibel ist immer ein Bild für das Gericht Gottes. In der Hölle ist Feuer. Dort ist die Rede von einem Feuersee. Und die Taufe mit Feuer ist gerade nicht für die Gläubigen da, sondern ist für die Menschen da, die es vorziehen, ohne Jesus Christus weiterzuleben. Das muss ganz klar gesagt werden. Entweder wir werden von Christus mit dem Heiligen Geist versehen oder mit Feuer. Entweder er ist unser Retter oder er ist unser Richter. Eines von beiden wird jeden treffen. Und damals, als sich dieser Geist auf und auch in das Leben dieser Gläubigen begab, wurden zum ersten Mal Menschen wiedergeboren. Das heißt, der Heilige Geist kam in ihr Leben, damit kam ein Leben göttlicher Qualität in sie hinein. Und das nennt die Bibel Wiedergeburt. Das heißt, an dem Tag, an dem göttliches Leben in uns hineinkommt, weil Christus anfängt, in unseren Herzen zu wohnen, sind wir wiedergeboren. Das ist ein geistlich völlig neuer Anfang. Und das geschah hier an Pfingsten für diese Leute, für die Ersten. Was war die Wirkung dieser Wiedergeburt? Die Wirkung war die, dass die Leute von Jesus Christus sprachen. Und das ist heute noch dasselbe. Wenn jemand wiedergeboren wird, wenn er Jesus Christus lieb gewinnt, der kann gar nicht anders, als von Christus zu reden. Mit seinen Angehörigen, mit Bekannten, die er hat, in mancher Briefverbindung wird das Wort Jesus auftauchen. Und andere hören, dass er Jesus Christus lieb gewonnen hat. Das merken sie einfach. Das war hier auch so. Sie redeten von Jesus, sie sprachen von den großen Taten Gottes. Und zwar hörte jeder sie in seiner Sprache reden. Das war ein Sprach- oder sagen wir auch ein Hörwunder, das hier an dieser Stelle deutlich wurde. Gott überwindet die Sprachgrenze. Wir kennen alle die Geschichte von dem Turmbau von Babel. Damals wollten sich die Menschen einen Namen machen und Gott hat sie verwirrt, indem er ihre Sprachen unterteilte. Sie verstanden sich nicht mehr und daraufhin trennten sie sich als Völkergruppen, während jetzt hier diese Sprachbarriere überwunden wird, indem jeder die Botschaft von Jesus in seiner Sprache hört. Das ist ja auch heute noch so. Die Missionare bemühen sich, die Sprachen anderer Völker zu lernen, um ihnen in ihrer Sprache etwas von Jesus zu sagen. Die Leute hörten sie von den großen Taten Gottes reden. Ich finde da das Wort hören besonders wichtig und gut. Hören heißt, sie haben das mitgekriegt. Jede Mutter weiß das, es ist ein Unterschied, ob sie nur ruft oder ob ihre Kinder auch hören. Jeder Lehrer weiß das, es ist ein Unterschied, ob ich nur rede oder ob die anderen auch hören. Und hier heißt es, sie haben gehört. Und was war die Wirkung, dass sie etwas von Jesus hörten? Sie waren entsetzt. Sie waren außer sich. Sie wussten nicht, was das Ganze bedeutet. Frage, kann das eine gute Wirkung sein, wenn man von Jesus Christus spricht, dass Leute entsetzt sind, dass sie nicht mehr weiter wissen, dass sie fragen, was soll das Ganze? Wir haben keinen Überblick mehr. Eine Frau kam nach einer Predigt zu einem Pfarrer und sagte, ich bin ganz aufgewühlt, irgendwie, ich bin ganz durcheinander durch ihre Predigt. Er sagte, das tut mir aber leid. Das wollte ich nicht. Das ist schade, wenn jemand die Wirkung des Geistes Gottes falsch einordnet. Es ist oft ganz gut, wenn Menschen entsetzt werden, weil sie etwas von Jesus Christus hören. Hier die Geschichte geht ja weiter und am Ende heißt es, ihnen ging ein Stich durchs Herz. Nun, wenn ich einen durch sein Herz durchsteche, ist er tot. Hier heißt es, ihnen ging ein Stich durchs Herz, das heißt, Gott hat sie im Zentrum getroffen. Die Leute waren aufs Äußerste verletzt, verwundet, innerlich. Wir haben uns daran gewöhnt, dass wir öfters auf Zeichnungen so ein kleines Engelchen sehen, mit so einem Pfeil und Bogen in der Hand, und er schießt so Pfeile mitten in die Herzen. Dabei denken wir uns kaum mehr was, dieser kleine Gott Amor, der die Leute trifft mit seinen Liebespfeilen. Aber wenn er einen getroffen hat, merkt man das. Der hängt plötzlich dauernd am Telefon, um die Verbindung zu pflegen. Die Post verdient große Summen an Porto und die ganze Zeiteinteilung läuft in diese Richtung. Man merkt, dass er innerlich getroffen ist. Sein Herz ist im Zentrum berührt. Und wenn jemand von Christus getroffen wird, dann mag das auch so sein, dass man das merkt. Der ist von Christus getroffen. Das verändert sein Verhalten, das bestimmt seine Zeiteinteilung und viele Gewohnheiten, die er hat. Aber noch etwas ganz Wichtiges. Wenn Gott jemand in seinem Herzen trifft, fängt sein Gewissen an, aufzuwachen. Und deshalb sind viele Menschen, die anfangen, Christ zu werden, durchaus ein Stück weit unglücklich. Und zwar unglücklich über sich selbst. Dass sie plötzlich merken, meine ganze Selbstzufriedenheit war, scheint es gar nicht so richtig. Manche hat nur deshalb ein so gutes Urteil über sich selbst, weil sein Gewissen tief und friedlich schläft. Und wenn es wach würde, dann würde sich sein Bild von sich verändern. Jeder kennt diesen Vorgang, dass ein Bein eingeschlafen ist, weil irgendwie die Durchblutung gestoppt war und wie dieses Prickeln dann so durch dieses Bein geht und durchaus unangenehm ist, bis alles wieder in Ordnung ist. Wenn Menschen geistlich wach werden, wird auch ihr Gewissen wach Und sie fangen an, Dinge zu spüren, die sie vorher gar nicht gemerkt haben. Wenn eine Erweckung geschieht, das heißt, viele Menschen zum Glauben an Christus kommen, dann hat das Auswirkungen. Das Finanzamt bekommt plötzlich mehr Geld als vorher. Es werden viele Briefe geschrieben, wo sich die Einzelnen entschuldigen bei diesem und jenem. Es werden manche Telefongespräche geführt, wo es auch um die Frage von Vergebung geht. Manche Gegenstände werden zurückgebracht, die einem gar nicht gehören, die man nur irgendwo mal mitgenommen hat. Oder es wird Geld dafür angeboten. Es kommt vieles in Bewegung, weil das Gewissen wach wird. Und das Gewissen wird nur deshalb wach, weil Gott wirkt. Und er möchte uns damit nicht quälen, sondern Vergebung anbieten. Und das ist das Schöne, wenn Menschen Christus kennenlernen, dann merken sie nicht nur, dass sie Fehler haben, sondern sie merken, dass sie einen haben, der für diese Fehler gestorben ist, damit Gott sie vergibt. Ich sprach vorhin von diesem Bild des Feuers, das ist in der Bibel ja ein Bild des Gerichtes. Der Feuersee am Ende. Und wenn ich dieses Bild des Feuers noch einmal verwende, um die Bedeutung von Jesus Christus zu erklären, hoffe ich, dass das jeder versteht. Es gibt öfters einmal große Flächenbrände und manchmal kann man diese Brände nicht löschen, sondern man kann nur Schutzmaßnahmen ergreifen. Und eine Schutzmaßnahme ist die, dass man selbst ein Feuer anzündet, ein kontrolliertes Feuer, damit eine Fläche abbrennt, weil man weiß, dort, wo das Feuer einmal war, kommt es nicht noch einmal hin. Und auf diese Fläche ist man dann geschützt vor diesem herannahenden Feuer. Genau diese Bedeutung hat der Tod Jesu. Als Jesus Christus starb, hat ihn das Gerichtsfeuer Gottes ergriffen und in den Tod geführt. Und dieses Gerichtsfeuer Gottes brannte dort in seinem Tod über ihrer und meiner Sünde. Und wenn ich das glauben kann, dass sozusagen dieses Feuer des Zornes Gottes schon gebrannt hat, als Jesus starb, dann werde ich nicht mehr brennen, weil dieses Gericht schon geschehen ist. Und wenn ich das begreife, werde ich mich bei Jesus Christus ganz herzlich bedanken dafür, dass er für mich starb und der Zorn Gottes nicht mehr über meinem Leben ist. Das geschieht, wenn ich wach werde geistlich, werde ich nicht nur erkennen, dass mein Leben gar nicht so großartig ist, wie ich das meinte, sondern ich werde auch erkennen, wer Christus ist. Ich denke an einen Zuchthäusler, den ich kennenlernte, der hatte 10 Jahre im Zuchthaus gesessen, war dann durch die Heilsarmee in Hamburg auf der Straße aufgelesen worden und dort zum Glauben gekommen. Und dieser Mann sagte, als ich im Zuchthaus saß, dachte ich, ich bin ein guter Mensch. Natürlich habe ich ein paar Fehler, sonst säße ich ja nicht hier, aber im Kern meines Wesens bin ich gut. Zum Beispiel einen Mord würde ich gar nicht fertigbringen. Er saß da wegen anderer Dinge. Aber als er später dann Christ geworden war und Christus in seinem Herzen wohnte, veränderte er sehr stark die Meinung über sich selbst und sagte, jetzt habe ich erkannt, dass mein Leben eigentlich, wenn ich nach innen schaue, ein Abgrund ist. Dass ich eigentlich zu allem fähig bin, auch zu Mord fähig wäre. Ist das nicht erstaunlich? Als sein Leben äußerlich schlecht war, hielt er sich für gut. Als sein Leben äußerlich gut wurde, erkannte er, wie es wirklich aussieht. Und das kann nur Christus bewirken, dass wir uns so erkennen, wie wir sind, und dann aber nicht verzweifeln, sondern uns an Jesus Christus wenden und erfahren, dass er uns liebt. Heute geschieht der Weg manchmal umgedreht, dass Menschen nicht in erster Linie erschrecken über ihre Sünde, sondern dass sie vielleicht Christen begegnen und sich bei ihnen geborgen fühlen und dann fragen, was haben die eigentlich, was mir fehlt? Irgendwas haben die doch, irgendetwas unterscheidet sie von mir. Und dann kommen sie auch dahin, dass sie merken, der Unterschied ist Jesus Christus in ihrem Leben und den möchte ich auch kennenlernen und glaubend in mein Leben hinein bitten. Wenn so eine Erweckung ist, geschehen mindestens 3 Dinge. Das erste, Menschen erkennen, wer Jesus Christus ist. Sie begreifen, dass er für sie sterben musste und dass er heute lebt. Das zweite, Menschen werden wiedergeboren dadurch, dass der Heilige Geist in ihr Herz kommt und sie geistlich entwurzelt werden, aus diesem Boden der Selbstsicherheit herauskommen und hineinkommen in die Erlösung, die Christus gibt. Das erste war also, Menschen erkennen Christus. Das zweite, sie werden wiedergeboren. Und das dritte, eine Gemeinde entsteht. Diese 3000 Gläubigen haben eine Gemeinde gebildet, die sich gegenseitig lieb hatte und auch getragen und auch ertragen hat und dann zusammen gelebt hat und arbeiten konnte für Gott. Ich denke, das geschieht auch heute, dass dort, wo Menschen Jesus Christus kennenlernen, sie von ihm in die Gemeinde hineingestellt und geführt werden. Sollen wir heute noch um den Heiligen Geist beten? Nein. Sondern diese Geistestaufe geschah einmal damals an Pfingsten. Wir dürfen darum beten, dass Christus in unserem Herzen wohnt durch Glauben und empfangen dadurch den Heiligen Geist. Aber wir brauchen nicht, um den Geist zu beten. Die Bibel sagt nicht, dass wir um den Geist beten sollen, sondern wir sollen im Geist beten zu Gott. Jeder, der Christus glaubend in seinem Herzen hat, hat den Heiligen Geist. Wobei der Heilige Geist keine Kraft ist, sondern eine Person, nämlich die dritte Person Gottes. Und das ist ein Geist, der uns ganz ausfüllen möchte. Es hat sehr viel mit Gebet zu tun. In dem Maß, wie einfach auch das Gebet intensiver wird, wird der Heilige Geist mehr Raum finden. Und in dem Maß, wie Sünde aus unserem Leben herauskommt, wird der Heilige Geist auch mehr Raum finden. Und da schließt sich der Kreis. Wir hatten festgestellt, Pfingsten fing an, als die Leute zusammen waren, um gemeinsam zu beten. Und ich denke, dass wir auch als Christen das tun können, uns immer mehr sammeln, wenn wir Christus kennen, um gemeinsam zu beten, sodass Christus dann andere Menschen dazu gewinnt und es wieder zu einer geistlichen Ernte kommt, indem Menschen Christus liebgewinnen und ewiges Leben empfangen. Die Frage, ob jeder Einzelne unter uns Pfingsten schon in seiner Bedeutung erfasst hat, ist die Frage, ob Christus schon in seinem Herzen wohnt und dadurch der Heilige Geist dort Raum hat. Ich kann diese Frage nur für mich klären, jeder andere sollte sie für sich klären, ob er Christus schon kennt und lieb hat und dadurch wiedergeboren ist. Das wäre schön, denn dann hat er ewiges Leben und weiß, wohin er geht. Erstaunlich, wenn wir geistlich wach werden, erkennen wir hinterher, in welcher Gefahr wir vorher gestanden haben. So Menschen, die ohne Christus leben, haben keine Angst vor Gott. Sie fürchten ihn nicht und sie wissen eigentlich nicht, wohin sie gehen. Aber wenn ich Christ geworden bin, merke ich, oh, vielen Dank, das war gerade richtig, denn sonst wäre ich nichts ahnend oder unwissend einfach in einen furchtbaren Abgrund hineingelaufen. Und jetzt erkenne ich überhaupt erst, was das bedeutet, Christ zu sein, dass Gott mich bewahrt hat vor dieser Zukunft und dass er mir heute schon hilft, ein sinnerfülltes Leben zu führen in seiner Liebe.